Und so einfach mit einem Fremdwort besetzen. Aber das ist ja üblich, dass man Fremdworte einfach gebraucht und nicht immer ist man sich wirklich im Klaren, was sie alles so bedeuten. Kommunikation, aus dem Lateinischen kommt das, ist eigentlich Mitteilung, Unterredung heißt es. Kommunizieren heißt gemeinschaftlich etwas tun, etwas mitteilen. In der Physik haben wir in der Schule Experimente gemacht mit den sogenannten kommunizierenden Röhren, die also miteinander in Verbindung stehen. In der katholischen Kirche heißt kommunizieren, dass man zur Kommunion geht, dass man am Mahl des Herrn teilnimmt, dass man Gemeinschaft mit Gott erfährt, weil unter Brot und Wein Jesus gesagt hat, dass er sich selber gibt als der, der verbindet mit Gott. Nun sind wir in der neueren Zeit sehr stark beeinflusst von der Weltsprache, vom Englischen. Und to communicate, das bedeutet sich verständigen, Informationen austauschen. Und das geht jetzt mit technischen Mitteln natürlich fix, 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 elektronisch und digital und alles ganz wild. Und das ist eine richtige Revolution. Wir haben das ja bei ProChrist auch benutzt, aber ich bin doch ganz froh, dass wir uns persönlich begegnen. Im Hintergrund darf die Technik gut eine Rolle spielen. Aber ich nehme an, die allermeisten, die jetzt heute Abend hier sind, in Bremen und an den vielen Orten, sind durch persönliche Freunde und Bekannte eingeladen worden. Sie sind gemeinsam hierher gekommen. Und wenn Sie allein gekommen sind, vielleicht weil Sie irgendwo so ein Plakat gesehen haben, dann hoffe ich sehr, dass an diesen Abenden Sie Menschen finden, mit denen Sie kommunizieren, also Gemeinschaft haben und sich etwas mitteilen können. Und nicht nur Informationen. Die Technik hilft uns auch, die Grenzen in andere Länder zu überwinden, aber auch da ist persönliche Kommunikation nötig. Ich möchte an dieser Stelle mal mein persönliches, sehr herzliches Dankeschön den über 40 Übersetzerinnen und Übersetzern sagen, die diesen Wahnsinnsjob haben. Also ich kann ja gar nicht richtig Deutsch. Und dann spreche ich das auch noch viel zu schnell und wie die das, Pausen mache ich gar nicht und dass die das alles übersetzt bekommen, ich bewundere das unglaublich und ich bitte euch Übersetzer und Übersetzerinnen, die ihr das jetzt hört, schweigt jetzt nicht. Das ist ein dienstlicher Befehl, dass ihr das jetzt, was ich gesagt habe, übersetzt. So, habt ihr es? Ich höre das Band nachher ab. So. In Frankfurt hat die katholische Kirche jetzt in der Fastenzeit per SMS Bibelworte jeden Tag angeboten. SMS, manche gucken mich so an, was das ist. Also ich meine junge Leute, die Short Message Service heißt das auf Plattdeutsch. Und Kurzmitteilungen. Und ich sollte eigentlich immer mein Handy in der Tasche haben. Wenn ich nicht wüsste, dass mein Sohn Daniel heute hier in der Halle ist, dann müsste ich immer gewahr sein, dass er mir eine SMS schickt. Da gehört zu dieser Generation, die pausenlos hin und her diese Kurzbotschaften mit irgendwelchen verrückten Notizen da drauf und Bildchen da drauf rumschickt. Das ist fantastisch. Und dass man das noch gebrauchen kann, um täglich ein neues Bibelwort per SMS aufs Handy, aufs Display zu bekommen, finde ich, ist eine wirklich geniale Idee. Nun will ich nicht verschweigen, dass es eine Menge Leute gibt, die sagen, nun Moment mal, nicht so begeistert und so positiv. Diese ganze elektronische Kommunikation, die es da gibt, dass die Leute so vor dem Bildschirm sitzen und hinter ihrem Computer verschimmeln und keinen wirklichen Menschen mehr kneifen, das ist ja auch eine Gefahr, das isoliert die Leute. Zerstört es nicht doch die Beziehung? Na, in solchen Fällen berufe ich mich dann im Zweifelsfall auf ausgewiesene Fachleute. Da gibt es in Deutschland einen sehr renommierten Trendforscher, der heißt Matthias Horks, und der hat geschrieben, je mehr Globalisierung, also wenn die Grenzen wegfallen und man sie leichter überwinden kann und die Welt ein Dorf wird, je mehr Globalisierung, desto mehr Heimatverbundenheit wünschen sich die Menschen. Je mehr Virtualisierung, also je mehr Umgang mit Computern, simulierte Erlebnisse, Medienüberflutung, desto wichtiger werden Ehrlichkeit und Echtheit. Das heißt, Menschen haben in dieser Zeit der elektronischen Kommunikation eine wachsende Sehnsucht nach Echtheit und nach Ehrlichkeit, nach direkten Beziehungen. Ich finde, das ist eine spannende Aussage eines Experten, der unsere Zeit beobachtet. Also schauen wir mal. Und jetzt bitte ich Sie um Aufmerksamkeit für Eva-Maria Admiral und Erik Wellin mit einem kleinen Schauspiel. Thema: Eine Stunde am Freitag.
Ob Sie faxen, mailen oder anrufen werden, auf jeden Fall bin ich mobil zu erreichen. Dann brauche ich noch den aktuellen Stand des Preisindex. Auf welcher Webpage?
Morgen.
Okay, ja. Ach, lassen Sie uns das beim Mittagessen besprechen. Wir sehen uns beim Mittagessen sowieso. Ja?
Chris, hast du die Milch gesehen?
Ich werde in einer Dreiviertelstunde bei der Sitzung sein.
Oh nein.
Mhm. Ja, hey.
Danke.
Ja, verzeihen Sie, ich bin unterbrochen worden. Was haben Sie gesagt? Ja, ich werde in einer Dreiviertelstunde bei der Sitzung sein. Sagen Sie Ihnen, dass die Unterlagen da sein müssen. Ja, das ist nicht mein Problem. Schließlich bezahlen wir Ihnen für diese Arbeit. Soll er sich ein Faxgerät fürs Auto besorgen? Gut, bis gleich. Danke. Danke.
Oh, Chris, die Lebensmittelkurse stehen aber heute wieder schlecht.
Schlecht? Die Börse hat noch gar nicht eröffnet.
Ja, ich spreche von den Lebensmittelkursen in unserem Schrank. Wir haben überhaupt nichts mehr da.
Laura, ich würde dankbar, wenn du mit dem Begriff Kurse nicht so locker umgehen würdest. Da kann man ja einen Herzinfarkt bekommen.
Ja, es tut mir leid, aber ich glaube, du wärst diese Woche dran gewesen.
Laura, mein Terminkalender ist voll.
Ja, du warst diese Woche eingeteilt.
Ich habe gar nicht wie sonst mein Mail bekommen.
Doch, das hast du.
Da steht nichts in meinem Terminkalender.
Ah, ich habe hier sogar die Kopie eines Mails, das ich dir am 20. Februar zukommen ließ. Das war eine Erinnerung an einen Auftrag mit ausführlicher Arbeitsbeschreibung und festgelegten Fristen. Ich zitiere: In der 12. Kalenderwoche wird Chris die volle Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Haushaltes inklusive der Versorgung mit Lebensmitteln übernehmen. Ende des Mails. Noch irgendwelche Fragen?
Im Augenblick nicht, Frau Protokollführerin.
Gut, dann schließe ich die Beweisführung ab. Also, was hast du für heute geplant?
Moment, ich schau mal nach. Ah, heute ist es wieder voll. Jetzt gleich habe ich einen Termin und dann geht es durch bis heute Abend. Ich denke, 10 Uhr wird es sicher.
Besteht die Möglichkeit zu einer Verabredung zum Abendessen?
Mit dir?
Mhm.
Nein, heute geht es nicht. Freitag habe ich noch eine Stunde frei. Freitag, 15 Uhr.
Freitag, früher nicht. Was ist mit morgen?
Morgen. Da bin ich doch in Brüssel. Hast du das vergessen? Aber du kannst mich mobil erreichen.
Ah ja, richtig. Nein, dann nehmen wir Freitag. Okay, da habe ich auch Zeit.
Okay. Wo treffen wir uns?
Im Sessoir.
Ach, das ist so umständlich für mich. Wie wäre es, wenn du ein Lunchpaket mitbringst und wir essen bei mir im Büro?
Also gut, dann treffen wir uns im Büro.
Okay, Laura.
Ich wollte eigentlich
Lunchpaket.
Morgen.
Büro.
Übrigens, ich...
Freitag. Tja, ich muss jetzt los. Wir sehen uns dann heute Abend.
Nein, da bin ich wahrscheinlich schon im Bett. Ich muss morgen früh aufstehen.
Dann bis morgen früh.
Übrigens, ich habe das Ergebnis. Es ist positiv.
Positiv?
Ja. Wir sind bald zu dritt.
Oh. Okay. Wann hast du den Termin?
Also voraussichtlicher Geburtstermin ist der 3. September.
September. Ach, das ist schlecht. Aber ich habe ja noch 9 Monate Zeit, um meine Termine zu koordinieren.
Ja, außerdem hat man mir mitgeteilt, dass es dann noch ein paar vorhergehende Termine geben wird, die unumgänglich sind, um zum vollen Verständnis des Projektes zu gelangen.
Ja. Hast du die Termine schon?
Nein, aber ich gebe sie dir so bald wie möglich durch.
Gut, ich wäre dir sehr dankbar. Gut, Gratulation, gute Arbeit.
Danke, hätte ich ohne dich nicht geschafft.
Ach, gern geschehen, also dann.
Chris.
Ich bin spät dran.
Wir bekommen ein Baby. Mhm, mh. Wir bekommen ein Baby.
Ja, schön.
Ja, ich kann es nicht glauben.
Ach, bestimmt kannst du vom Arzt eine Kopie des Ultraschalls erhalten.
Chris, ich trage dein Baby in meinem Bauch.
Danke für das Urheberrecht.
Ja, freust du dich denn nicht wenigstens ein bisschen?
Natürlich freue ich mich. Nur ich habe jetzt einen Termin und ich kann nicht
bitte,
meine ganzen
Schatz,
Termine
einfach... Bitte, Schatz, vergiss mal deine dummen Termine, wir haben so viel zu besprechen.
Wir haben doch den Freitag, eine Stunde.
Also eine Stunde, erstens kann ich damit nicht bis Freitag warten und zweitens wird es länger dauern als eine Stunde, um sowas zu besprechen. Was machen wir mit meiner morgendlichen Übelkeit? Was machen wir mit dem Baby? In welche Tageskrippe soll
Laura,
ich gehen?
Laura, hör mir zu, ja, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Nur das ist einfach nicht der Moment, um ja. all diese Dinge
du
jetzt
machst mich
hier.
Wahnsinnig, weißt du das?
Dann schlage ich vor, dass du das bei unserem nächsten planmäßigen Ehegespräch zur Sprache bringst.
Ich glaube, ich muss für dich einen Termin im Krankenhaus ausmachen.
Für mich? Warum? Ist etwas nicht in Ordnung?
Ja, ich würde mal nachfragen, ob sie bei dir eine Herztransplantation durchführen können.
Sehr witzig. Haha.
Oh, er hat Sinn für Humor.
Du kannst mich mobil erreichen.
Ja, von wegen, ich kann dich mobil erreichen. Ich kann dich nicht mobil erreichen. Ich kann dich nicht zu Hause erreichen. Ich habe nur... zufällig einmal Glück gehabt und hab dich im Bett erreicht. Bitte, Chris. Was ist mit dir passiert? Was ist mit uns passiert? Wir haben mal gelebt. Wir haben uns mal geliebt. Und jetzt sind wir einfach nur noch erfolgreich. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr, oder?
Laura, ich weiß deine Gefühle zu schätzen.
So tust du das?
Ja, nur das ist einfach nicht der Moment, um darüber zu diskutieren. Da warten Leute auf mich.
Ja schön, dann geh doch.
Wie gesagt, wir haben ja...
Ja, wir haben eine Stunde am Freitag, ich weiß.
Ja, und du wirst meine volle Aufmerksamkeit haben. Also ich muss jetzt los, wir sehen uns dann heute Abend oder am... bis bald.
Ja, Herr Schneider? Ja, Herr Behrendt. Hören Sie, was unseren neuen Kunden angeht. Was halten Sie davon, wenn wir statt einer Videokonferenz nach Berlin fliegen, um ihm den Entwurf persönlich vorzustellen? Naja, ich denke, wenn er gezwungen ist, sich den Entwurf persönlich anzusehen, wird er seine Bedenken verlieren. Nein, nein, ich würde das gerne übernehmen. Nächste Woche? Nein, da habe ich keine Zeit. Morgen. Freitag. Freitag, ja. Ja, das könnte gehen. Gut, ja. Gut, ja, dann nehmen wir Freitag, ja. Okay, alles klar. Danke.
War doch eigentlich souverän gemacht, nicht? Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie zu denen gehören, die morgens mit zwei Laptops am Frühstückstisch sitzen. Manche begnügen sich noch mit einer Tasse Kaffee oder Tasse Tee. Aber manche haben schon beides. Souverän organisiert, alles im Griff und das mit Hilfe modernster Computertechnik. Und niemand soll sagen... Die wäre gefühllos. Deshalb, ich meine, da könnte man vielleicht ein bisschen nachhelfen. Es gibt bei den Computern gibt es ja, kennen Sie die? Emoticons. Die haben so, das ist ein Heuli, das Gegenteil vom Smiley. Ne? Es gibt auch einen Smiley, der sieht dann so aus, wenn Sie das oben sehen, nicht? Es gibt auch einen heftigen Smiley, dann lacht man eben so. Das kann man alles auf seinem Computer ja machen. Es gibt da auch ganze, kennen Sie das? Das kannte ich auch noch nicht. Das habe ich mir von den Freaks erklären lassen. Wissen Sie, was das heißt? Zwei Sternchen dazwischen, R-O-F-L. Das heißt Rolling on Floor Laughing. Das heißt zu Deutsch, ich wälze mich auf dem Boden vor Lachen. Stellen Sie sich mal vor, ich müsste das jetzt machen hier. Wie lächerlich das aussieht. Stattdessen nehme ich meinen Laptop und tippe Sternchen, R-O-F-L, Sternchen. Und am anderen Ende weiß jeder, sieht mich im Geiste auf dem Boden, mich wälzen vor Lachen. Und da soll irgendeiner sagen, Computer wären gefühllos. Man muss das nur wirklich auch sensibel handhaben und souverän genug. Aber vielleicht war das Problem bei denen doch nicht nur so ein bisschen Gefühlszutat. Was ist mit uns passiert, fragt sie. Haben Sie im Ohr? Wir haben mal richtig gelebt. Wir haben uns geliebt. Und jetzt? Jetzt sind wir einfach nur noch erfolgreich. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Es passiert ja nicht nur in so Beziehungen von solchen erfolgreichen Geschäftsleuten. Sowas, dass Liebe stirbt, dass man aneinander vorbeilebt, dass man sich nichts mehr mitzuteilen hat, nichts mehr miteinander zu teilen hat, als vielleicht den parallelen Blick ins Fernsehen. Und dann entwickelt sich das so langsam auseinander. Und wo vorher Zuneigung und Verständnis und Sympathie war und Gespräch, wird Schweigen und Bitterkeit. Das ist ja nicht nur in Ehen so, sondern überall da, wo Menschen eng im Alltag miteinander leben, in Familien, auch Berufsleben. Aber in Ehen ist es eben besonders da, wo wir so miteinander alles teilen wollten, ja auch aus Liebe zueinander gefunden haben und ganz hohe Erwartungen aneinander haben und dann merken, wie man immer weniger miteinander zu teilen hat und sich nichts mehr mitzuteilen hat, nichts mehr zu sagen hat und wie dann Bitterkeit. Manchmal geht die Entfremdung so weit, dass da Hass draus wird und dann geht's auseinander. Es fällt mir auf, dass in dieser Zeit, das ist nicht ganz neu, aber in dieser Zeit ist es ganz besonders, es boomt, es gibt absolute Experten. Vorige Woche konnten Sie im Fokus einen Titel lesen, Crashkurs für Paare, und da wurde John Gottmans 7 Regeln und sein amerikanischer Psychologe, der im Augenblick weltweit offensichtlich Nummer 1 ist, seine Ratschläge, wie eigentlich solche Beziehungen halten können, mitgeteilt. Oder meine Frau und ich, wir haben miteinander mal das Buch gelesen, da die Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus und so. Also es ist abenteuerlich und viel Hilfreiches drin. Und man denkt nach, und ich habe auch nachgedacht und gedacht, und ich soll über so ein Thema reden. Und ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, ich fühle mich nicht so schrecklich als Experte hier und Ihnen so das Füllhorn meiner Weisheiten voller Tipps, wie Sie festgefahrene Kommunikation flott machen können, auszuschütten. Und deshalb, also heute Abend stelle ich Ihnen eine Person vor, und das muss ich jetzt einfach tun. Ich freue mich, dass Regine, das ist meine Frau, hier ist. Das habe ich ja nicht gesagt. Er schmeißt mich raus. Das ist die Frau, die mich 33 Jahre ertragen hat. Und unser Problem ist, klatschen Sie ruhig. Das ist ein hervorragendes Beispiel von Leistungssport und der Langstreckendistanzen. Und unser Problem ist, dass ich natürlich, weil ich so als Pfarrer in der Öffentlichkeit pausenlos rede, die Leute erleben mich immer nur, wenn ich rede. Und sie hat einen großen Schweiger geheiratet. Und wenn ich zu Hause bin und mal nicht schweige, dann mache ich meist noch zynische Bemerkungen. Ich sage Ihnen das, bei uns ist das wahrscheinlich so schwierig wie bei vielen anderen. Aber ich habe einfach keine Lust heute Abend über Kommunikation auch zwischen Menschen zu reden und hier bei Ihnen so den Eindruck zu erwecken, als ob ich das alles könnte. Und deshalb bin ich, sonst müssen Sie zu John Gottman gehen oder wie auch immer diese Experten heißen, die das alles im Griff haben. Da gibt's ja genug, im nächsten Buchladen kriegen Sie, oder in der Zeitung kriegen Sie Empfehlungen. Ich bin Gott dankbar, dass er mir meine Frau Regine geschenkt hat. Ihr verdanke ich unendlich viel. Sie hat bis heute nicht aufgegeben mit mir und wir haben noch ein paar Aufgaben zu lösen. Danke dir. Was aber soll ich machen, wenn ich Ihnen die leicht verfügbaren Tipps nicht liefern kann? Was soll ich tun? Ich will Ihnen heute Abend eine erschütternde Kommunikationsgeschichte erzählen. Die hat auch sehr, sehr viel mit meinem Leben zu tun und gerade ich erzähle Ihnen diese Kommunikationsgeschichte gerade deshalb, weil ich selber auf diesem Feld viel zu lernen habe und viel gescheitert bin und weiß, was kämpfen heißt. Ich enttäusche jetzt alle, die toll sind, aber die brauchen sowieso die Hilfe nicht, aber ich fühle mich sehr eng verbunden mit all denen, die hier sind und die an diesem Thema und diesem Abend, so wie es bisher gelaufen haben, einen Stich, einen Schmerz in ihrem Herzen haben, weil sie all die Defizite spüren, diese Sehnsucht nach gelingender Gemeinschaft haben wir ja alle in uns. Haben wir alle in uns. Und wir leiden wie die Hunde, wenn das, was wir eigentlich möchten, nicht gelingt und fragen uns, warum. Und nicht, dass ich hier schlecht rede, ich glaube, dass viele dieser Lebenshilfetipps, die wir heute lesen, auszuprobieren sind und da gibt es viel ganz praktische Hilfe. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die, wie ich meine, ganz radikal ist, im wörtlichsten Sinne, an die Wurzel geht, an die Wurzel geht. Ist die Geschichte von dem verzweifelten Versuch Gottes, mit uns Menschen Verbindung aufzunehmen. Er greift nicht zum Hörer oder schickt uns ein E-Mail oder ein SMS aus dem Jenseits. Hallo, hier bin ich. Tu mal das oder tu mal das. Gott kommt zu uns und wird Mensch. Das ist das Problem, das Menschen heute mit Jesus haben. Wir verrenken uns die Hälse, wenn wir überhaupt uns für Gott interessieren. Verrenken uns die Hälse und suchen Gott irgendwo im Jenseits. Und je komplizierter die Gedanken sind, umso wahrscheinlicher denken wir, wären wir schon fast bei Gott. Und dann kommt die Bibel und sagt, dass Gott zu finden ist in einem kleinen, wehrlosen Kind, das kaum, dass es auf der Welt ist, schon fast ermordet wird. Wie heute in diesem Augenblick, wo wir so zusammen sind in der Welt, wahrscheinlich Tausende von kleinen Kindern, von brutalen Soldatenmördern, ermordet werden. So damals in Bethlehem. Das ist Gott. Er wird Mensch. Ist ein ganz normaler Junge. Geht durch die Pubertät. Spielt Fußball vermutlich. Oder was sie da gespielt haben in Nazareth. Macht eine Schreinerlehre bei seinem Vater. Und dann beginnt so um 30 die Phase seines Lebens, wo Gott einen besonderen Akzent in sein Leben setzt. Und die Mission beginnt. Gott bestätigt ihn, du bist meine Schlüsselfigur. Und dann spüren die Menschen, dass er etwas mitzuteilen hat, was nicht von dieser Welt ist. Sie hören seine Worte und sie merken, diese Worte haben heilende Kraft. Eine Faszination geht von ihm aus. Viele horchen auf. Und viele gehen wieder weg. Deshalb freue ich mich auf der einen Seite sehr, dass in diesen Tagen viele kommen. Aber blenden lasse ich mich nicht. Denn es kamen immer wieder mal viele zu Jesus und hörten. Und es gingen viele wieder weg. Dann gab es eine Krise. Und schließlich waren nur noch die engsten Freunde mit dabei. Und dann war er so vielen gefährlich und lag so vielen mit dem, was er dachte, quer. Das hat sich übrigens nicht geändert bis heute. Das werden Sie merken in dem Augenblick, wo Sie sich auf diesen Jesus einlassen. Wozu ich sich ja ausdrücklich einlade. Aber sobald Sie sich auf ihn einlassen und tun, was er sagt, werden Sie merken, dass er total quer liegt zu dem, was man im sogenannten christlichen Abendland in den europäischen Ländern heute, was man tut und was man so denkt. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist ein Leben gegen den Strom. Aber immerhin ist das das Kennzeichen der lebendigen Fische. Nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Und weil sie sich gegen ihn setzen und ihn nicht mögen, kommt es zu diesem entsetzlichen Ende. An diesem Morgen treiben sie ihn durch die Straßen von Jerusalem. Sie haben ihn bespuckt und gefoltert im Nacht- und Nebelprozess mit verlogenen Zeugen und bestochenen Richtern und solchen, die ihrer Karriere mehr dienten und die mit der Macht das Recht gebeugt haben. Und dann treiben sie ihn raus aus der Stadt Jerusalem auf die Müllkippe, denn Golgatha, Schädelstätte, wie das dann heißt, war die Müllkippe von Jerusalem. Und dort richten sie einige Kreuze auf, wo ein paar Terroristen hingerichtet werden, und in der Mitte hängen sie ihn auf, nackt, und lassen sie ihn dort ersticken und verbluten, geschändet. Und in dem ist Gott? Gott sucht Verbindung zu uns Menschen. Und arbeitet sich durch den Hass. Und in dieser Situation, als Jesus gekreuzigt wird, da wird alles offenbar. Alles erkennbar, was unsere Kommunikation zerstört. Was unsere Verbindungen zerreißt. Zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen. Hass und Brutalität, Verlogenheit. Da werden Menschen geopfert, weil man eine Karriere machen muss. Und viel Zynismus. Und da sind viele Menschen, auch wieder viele Menschen. Und die meisten sind Zuschauer. Sie können das nachlesen im Neuen Testament. In den Evangelien wird die Geschichte von der Hinrichtung von Jesus erzählt. Und da heißt es dann, das Volk stand da und sah zu. Die meisten sind immer Zuschauer. Die mussten das damals live haben, weil die ganze Brutalität noch nicht per Fernsehen ins Wohnzimmer geliefert wurde. Also standen sie da und gafften. Sie waren nicht schuld. Zuschauer sind es nie gewesen. Zuschauer schauen hin, wenn es sie fasziniert, aber sie schauen auch weg, wenn es um Beteiligung geht. Zuschauen und wegschauen sind die zwei Seiten der gleichen Mentalität. Keine Verantwortung. Das heißt, sie nehmen die Information auf, aber sie nehmen nicht Anteil an dem, was geschieht. Das ist ja unser Problem in der sogenannten Informationsgesellschaft. Dass wir so viel Information haben, dass es zum Müll wird und kein Mensch kann doch, sie sehen die Nachrichten, aber was bedeutet das eigentlich? Was machen Sie mit den Informationen? Ändert das irgendwas? Es gibt doch keinerlei Beteiligung, die daraus folgt. Das Volk stand da und sah zu, das sind wir. Die ewigen Zuschauer, Information, ja, jede Menge. Wer das Fernsehen nicht reicht, der hat im Internet alle Bibliotheken der Welt, alle Zeitungen der Welt. Kein Mensch kann mit diesen Informationen was anfangen. Und schon mit den wenigen, die wir haben, machen wir nichts, kein Anteil. Aber man ist nicht als Zuschauer nicht so teilnahmslos, wie es zu sein scheint. Denn wer schweigt, fördert immer, was im Gange ist. Man unterstützt immer das, was läuft, wenn man nichts dagegen tut, wenn man sich nicht engagiert. in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, der Stadt, aber auch politisch im Land. Wer schweigt, fördert immer das, was im Gange ist. Und dann waren da die Prominenten und Intellektuellen, die Führungskräfte der Gesellschaft, von denen man erwartet, dass sie Verantwortung übernehmen in besonderer Weise und dass sie die Dinge nicht einfach so laufen lassen. Die sind auch da. Sie sind auch da und es heißt, die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Arzt, hilf dir selber. Hat sich viel geändert? Die Intellektuellen scheinen sich dadurch auszuzeichnen, dass sie die süffisantesten Witze über den Glauben machen können. Spotten. Aber täuschen Sie sich nicht. Spott sieht wahnsinnig stark aus. So als ständ man da meilenweit drüber. Aber nicht selten ist Spott nur eine mühsame Vertuschung der Unsicherheit, der eigenen Unsicherheit. Eine Frucht der Verhärtung des Gewissens. Und dann sind da die Soldaten. Die haben auch ihre Form der Kommunikation, die ist sehr materialistisch. Sie haben die Klamotten von Jesus und die teilen sie untereinander. Sie müssen dieses schreckliche, schmutzige Geschäft machen, Jesus anzunageln und dann ihn zu bewachen, bis er tot ist. Und dann teilen sie untereinander die Klamotten von Jesus und dann hat er ein Gewand. Da sagen sie, das zu zerschneiden ist zu schade. Da sind sie ja sehr rücksichtsvoll mit dem Material, nicht? Unter dem Kreuz des Jesus offenbart sich mit allem Schrecken unsere Welt, der zerstörten Kommunikation untereinander und alles, was trennend zwischen mir und einem anderen Menschen steht, steht auch trennend zwischen mir und Gott. Er ist die Quelle des Lebens, er ist der Schöpfer. Und wenn wir abgeschnitten sind von dieser Quelle des Lebens, wie sollen wir noch leben? Das ist unser Problem. Und in diese Kommunikationshölle hinein schreit der sterbende Jesus, Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung heißt Wegnehmen dessen, was trennt. Wegnehmen der Sünde. Sünde ist ein Ausdruck, der beschreibt das, was uns absondert, was uns trennt. Ich weiß nicht, was Sie mit diesem Ausdruck verbinden in Ihrem Leben. Vielleicht die Albernheiten, die in unserem Land, in Deutschland, üblich geworden sind, dass man Sahnekuchen zu viel isst oder 20 Stundenkilometer zu viel fährt oder so, dass man Verkehrssünder oder Müllsünder oder irgend diese lächerlichen Verharmlosungen. Sünde, so wie die Bibel sie beschreibt, das ist das Messer, das einem Menschen die Gurgel durchtrennt und damit das Leben beendet. Sünde schneidet durch, was lebensnotwendig verbunden sein muss. Das ist Sünde. Der Hass, die Lüge, die Selbstgerechtigkeit. Die Rücksichtslosigkeit, die Bitterkeit, die Gleichgültigkeit gegen Gott und Menschen. Es geht nicht dabei, dass das moralische Flecken auf unseren Klamotten sind, das nicht anständig aussieht, man tut das nicht, um Himmels Willen. Das soll doch jeder nach seinem Geschmack machen, wie es ihm gefällt. Das ist so ein Kapitel von Knigge und Anstand. Das ist ja auch vielleicht ganz schön, aber es geht um mehr. Es geht um Tod und Leben. Sünde ist das, was uns die Gurgel durchschneidet, den Lebensnerv trennt, die Verbindung zu Gott und zwischen den Menschen durchtrennt und so das Leben zur Hölle macht, absterben lässt. Und dass es so ist, das können Sie am Kreuz sehen. Gott sucht die Verbindung zu uns. Und er muss in diese Hölle,
in diese letzte Trennung, an den Punkt, wo der Nerv getroffen ist, da, wo alles durchtrennt ist, da geht er hin. Warum geht er dorthin in diese Hölle am Kreuz? Weil wenn er verbinden will, wenn er heilen will, muss er dorthin, wo die Trennung ist, und die ist dort in diesem Abgrund. Im Gericht Gottes stirbt er den Tod, den ich verdient habe. Und sie übrigens auch. Wenn Sie wissen wollen, wie es um Ihr Leben steht, fragen Sie nicht nur Ihr Herz. Schauen Sie auf den gekreuzigten Jesus. Dort sagt Ihnen Gott, wie es um Sie steht. Und er sagt Ihnen, wie radikal gefährlich es um Ihr Leben steht, indem er zugleich die radikale Hilfe anbietet. Gott selbst geht in diesen Riss, in diese letzte Trennung. Er gibt sich selbst rein. Die Bibel sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde etwas wusste, der ganz auf die Seite und in die Gemeinschaft mit Gott gehörte, hat den zur Sünde gemacht in Person. Und so hat er ihn behandelt. Er hat ihn verurteilt. Das Kreuz ist das Gericht Gottes, das mir gelten sollte und das Jesus richtet. Und so wird diese Kluft geschlossen. Friede mit Gott. Shalom. Geheilte Beziehung. Versöhnung. Zwei Hände, die Fäuste waren gegeneinander, greifen einander. Eine Umarmung. Gott nimmt uns in seine Arme. Das schafft Jesus, indem er stirbt am Kreuz. Sie sagen jetzt vielleicht, woher weißt du, dass das so ist? Das ist doch etwas völlig Fremdes. Sie sollten sich nicht wundern, dass das etwas Fremdes ist. Das Altbekannte und Altvertraute, das wir schon immer gesagt haben, immer gewusst haben, an das wir uns schon immer gewöhnt haben, das hat uns nicht rausgeführt aus unseren Kommunikationsproblemen, aus der Zerrissenheit. Nun kommt Gott ganz fremd, ganz anders. Und anders gibt es gar keine Lösung. Er kommt im gekreuzigten Jesus, um uns zu verbinden, um uns zu heilen. Wenn Sie, wir tragen ja Ringe, wenn wir miteinander verloben und verheiraten. Aber wenn dann der Kontakt bricht, dann wird die Beziehung sprachlos. Wir haben nichts mehr zu teilen miteinander. Und so wie das zwischen Menschen ist, dass dann Ringe, der Zeichen der Verbundenheit abgestreift werden, so ist es zwischen Gott und uns Menschen. Eigentlich sollten wir in Verbundenheit mit Gott leben. Das ist schöpferisches Leben. Er möchte uns die Fürsorge spüren lassen, die Kraft in unser Leben geben. Wir sollen wissen, dass er uns nahe ist. Und wir haben ihm den Rücken gekehrt. Wir wussten es besser. Wir haben unsere eigene Lebenspolitik gemacht. Und jetzt möchte Gott uns wieder mit sich verbinden. Und nachdem Jesus gestorben ist am Kreuz, hat Gott ihn auferweckt. Es geht nicht darum, was ich meine oder was dieser oder jener Theologe oder Philosoph meint. Da gibt es eine Diskussion über Jesus und wie man das deutet. Das ist alles völlig unmaßgeblich. Und da kann Rudolf Augstein jedes Jahr zu Weihnachten, solange Gott ihm Atem gibt, einen Artikel schreiben in seinem Hausblatt, dass das mit Jesus alles erstunken und erlogen ist. Es ändert nichts daran, dass der lebendige Gott den gekreuzigten Jesus auferweckt hat am dritten Tag und gesagt hat, der ist die Schlüsselfigur. Er ist der Einzige, der die Verbindung zu Gott wiederherstellt und der euch versöhnt. Und das ist interessant. Mit Gott versöhnt und zugleich uns miteinander versöhnt. Das ist das Unerhörte. Das ist wie ein Doppelklick gleich. In dem Augenblick, wo ich einen neuen Kontakt zu Gott bekomme, Frieden mit Gott durch die Vergebung der Schuld, durch die Wegnahme der Trennung. Ich gesagt habe, Jesus, ich bekenne dir das. Ich will das nicht mehr beschönigen. Ich will nicht mehr sagen, das wäre nicht so. Sondern ich brauche das. Ich erkenne das Urteil an. Ja, so ist mein Leben. Ich habe dir den Rücken gekehrt. Ich habe es besser zu machen und alleine mein Leben geführt. Jetzt komme ich und bitte dich um Vergebung. Wenn Sie das so sagen, weil Jesus das Gericht getragen hat, ist es gewiss, dass Sie Vergebung bekommen. Und indem Sie verbunden sind mit Gott als dem Vater, merken Sie gleich, dass Sie Geschwister haben in der Familie Gottes. Er verbindet Sie mit anderen. Das sollen Sie gleich heute Abend auch handgreiflich erfahren. Dass wenn Sie Kontakte machen durch Jesus mit Gott, dass da andere sind, die auch diese Erfahrung gemacht haben, auch in dieser neuen, geheilten Beziehung leben und die sagen, du, ich stehe zu dir. Du interessierst mich. Ich möchte den Weg mit dir gehen. Ich möchte dich stützen, ich möchte mit dir lernen und ich möchte dich Anteil nehmen lassen an dem, was ich erfahren habe und möchte Anteil nehmen an deiner Freude und an deinem Kummer. Ich möchte den Weg mit dir gehen. Nicht, dass wir alles wüssten und dass wir alle Probleme bewältigen könnten, aber plötzlich ist man wirklich in einer Familie im besten Sinn zusammen. Er fügt uns zusammen und mehr noch. Gott möchte noch mehr erreichen. Er möchte dann noch einen Kontakt knüpfen, selbst zwischen Ihnen und den Menschen, mit denen Sie es nicht können, mit Ihren Feinden. Die eigentliche Power von Gott ist die Feindesliebe. Am Kreuz beweist sich die Feindesliebe Gottes. Wir brauchen in dieser Welt unerhört viel Energie. Das ist geradezu das Kennzeichen der modernen Welt, dass sie Energie in aller Art braucht. Sonst geht einfach unser Leben nicht vorwärts. Na, wir haben viele Quellen und Wind und Wasserkraft. Das sind tausende Wassermassen dort. Wird in Elektrizität umgewandelt, eine unglaubliche Energie, die da ist. Naja, auch das immer umstrittene Benzin und so. Aber das ist Treibstoff. Wir können uns das Leben gar nicht anders denken, ohne dass Energie da ist. Nun, wenn schon das ganz normale äußere Leben ohne Energie nicht funktioniert, wie viel mehr brauchen wir Energie und nicht nur gute Vorsätze, nicht nur Erkenntnisse. Wir brauchen Energie, um die zerrissenen Verhältnisse zu heilen, die Abgründe, die zwischen Menschen da sind, die Feindschaften mit Versöhnung zu überbrücken. Und das möchte Gott tun. Liebet eure Feinde, sagt Jesus seinen Leuten. Und er sagt es, weil er sie damit nicht überfordert. Die sagen, also das kann man doch nicht, ist doch nicht jeder ein Martin Luther King oder eine Mutter Teresa. Unser einer hat einen mittelmäßigen Charakter, da kann man doch, man kann doch. Man kann nicht, nein. Aber Gott liebt uns mit einer Feindesliebe, die uns zu Kindern macht. Zu Kindern Gottes macht, zu geliebten Kindern Gottes macht. Und diese Power, diese Energie strömt in unser Leben. Und dann sagt er so, jetzt gib etwas weiter davon. Riskier's. Das mag Ihnen ganz fremd sein und Sie mögen sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich gut verstehen, dass Sie das nicht vorstellen können. Es ist sowas Fremdes in unserer Welt. Der Vergeltung. Aber das ist unglaublich befreiend, wenn Sie spüren, es ist ja eine größere Kraft. Ich muss nicht mehr aus Angst nur in Rache und Vergeltung leben. Ich darf aus der Kraft der Vergebung schöpfen für mich selber und ich darf es weitergeben und in den kleinen Schritten anfangen. Im engsten Kreis ist ja immer am schwierigsten, da wo die Verhältnisse so verhärtet sind, wo man sich so verletzt, so verwundet hat, wo so viel Bitterkeit ist in eigenen Familien. Ach, was wäre das für eine Wohltat, wenn heute Abend viele Menschen sich diese Energie der Vergebung der Sünden, der Vergebung des Trennenden zwischen Gott und zwischen den Menschen schenken ließen, um dann mit dieser Energie in ihr Leben zu gehen und die Abgründe der Feindschaft zu überwinden. Es warten so viele darauf. Es würde sehr gut tun in unseren Familien, auch in unseren Betrieben, vielleicht auch im Haus, in der Nachbarschaft, wo so viel Feindschaft herrscht und wo man nicht mehr miteinander spricht. Ist das nicht auch ein Grund dafür, dass sie selber sich das gefallen lassen, dass Gott ihnen Frieden schenkt? Eine geheilte Beziehung? Es ist wirklich eine Revolution der Versöhnung. Ich würde mich so freuen, wenn es passierte, dass heute Abend festgefahrene Ehen wieder in Gang kommen, weil man sich die Hand der Versöhnung streckt. Ich lade Sie ein jetzt an den Treffpunkt. Und der Treffpunkt ist das Kreuz von Jesus. Ja. Wir werden gleich das Zeichen des Kreuzes hier im Licht sehen. Wir haben uns bewusst ausgemacht, dass es in Licht sein soll, weil das, was das Kreuz aussagt, das ist das Licht Gottes, das Licht seiner Wahrheit, die schonungslos aufdeckt, was unsere Gefährdung, was unsere Not ist, was das Trennende in unserem Leben ist. Wer sich selbst weiter belügen will, alles schönreden will, mag fliehen aus diesem Licht ins Dunkel, in dieses Dunkel, in dem alle Katzen grau sind. Aber wer die Sehnsucht nach dem Leben hat, soll ins Licht treten und sagen, Herr, ich lasse mir das gefallen, dieses Urteil, weil du mich nicht fertig machen willst, sondern weil dieses Licht das Licht des Lebens ist, das mich heilt und wärmt und mir die Orientierung gibt. Deshalb bitte ich Sie, wenn Sie das annehmen wollen für sich heute Abend, dass Sie aufstehen von Ihren Plätzen und einfach nach vorne kommen. Hier, das ist der Treffpunkt. Stellen Sie sich vor, wir haben extra einen Raum hier freigelassen, um Menschen diese Gelegenheit zu geben, damit sie heute Abend das ganz praktisch machen können. Ja, trauen Sie sich. Vielleicht sind Sie mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin gekommen und das ist gerade so, dass ja, Sie allzu gut wissen, wovon ich geredet habe. Ich gebe Ihnen einen Hinweis. Wenn Sie möchten, dass Sie gemeinsam das wollen, mit Gott und miteinander neu versöhnt leben, dann greifen Sie doch einfach die Hand Ihrer Frau, Ihres Mannes, Ihrer Freundin, Ihres Freundes. Drücken Sie als ein Zeichen, komm, lass uns gehen. Einen neuen Anfang machen am Kreuz von Jesus, der uns verbindet, wo uns die Trennung so kaputt gemacht hat. Vielleicht sind hier Menschen, die entsetzlich leiden unter den zerbrochenen Familienverhältnissen. Sie sehnen sich danach, dass ihre Partner da wären und man eine solche Versöhnung erleben können. Aber jetzt kommen sie und machen ihren Frieden mit Gott. Lassen sie sich das gefallen, dass er ihnen das schenkt, Vergebung. Das ist der Anfang dafür, dass sie heil werden können. Das gilt nicht nur hier in Bremen in der Halle, sondern das gilt für Sie überall an den Orten. Das Kreuz soll der Treffpunkt sein. Ich lade Sie ein und dann möchte ich mit Ihnen ein ganz kurzes Gebet beten. Ich möchte Ihnen Satz für Satz vorsprechen, dass wir danken für die Liebe Gottes und ihm sagen, ich bekenne dir meine Sünde, das, was mich trennt, und bitte um Vergebung. Danke, dass du für mich gestorben bist und mein ganzes Leben soll dir gehören, du bist der Herr. Lehre mich deinen Weg. Wenn Sie das mitbeten wollen als einen Startpunkt, den Beginn eines neuen Weges, dann kommen Sie jetzt und kommen Sie zum Treffpunkt. Ob Sie oben auf der Galerie sitzen, der Weg ist weit, wir haben Zeit, wir warten auf Sie. Gehen Sie durchs Treppenhaus, keine Sorge, Sie verirren sich nicht, draußen stehen freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zeigen Ihnen den Weg, wie Sie hereinkommen. Und auch wenn es ein bisschen eng in den Reihen ist, die Nachbarn lassen Sie gerne vorbei. Es ist so wichtig zu begreifen, wenn Jesus einlädt, dass es Gottes ausgestreckte Hand, er uns Versöhnung anbietet, dann ist die Stunde da, Sie aufstehen und kommen und sagen, Herr, ich möchte neu anfangen. Wir möchten ein Lied singen, der Chor wird dieses Lied singen, Sie werden den Text auch eingeblendet sehen, ein Gebet. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Nehmen Sie dieses Gebet innerlich auf. Sie müssen nicht erst die Lebensverhältnisse verändern. Bringen Sie mit, was an Schuld und an Sorgen und an Zweifeln und an Fragen da ist. Und bringen Sie es unter dieses Kreuz von Jesus. Und dann sagen wir ihm im Gebet, Herr, das will ich dir ausliefern und fang du mit mir neu an. Kommen Sie jetzt. Wer beten kann, soll mit uns beten. In der Stille wollen wir jetzt Zeit haben und freuen uns über jeden, der innerlich sich öffnet. Die Liebe Gottes sehnt sich nach dir. Du magst diese Botschaft von Jesus jahrelang gehört haben, aber vielleicht ist es heute der Abend, wo du endlich dein Leben öffnest und aus Gedanken wird Leben. Vielleicht sind Menschen heute Abend da, die hören das, was ich gesagt habe, zum ersten Mal. Und sie haben einen Hunger danach, dass sie mehr darüber erfahren. Das wird möglich sein. Aber sie dürfen heute schon Kontakt machen. Das Leben darf beginnen in dem Augenblick, wo sie Vergebung der Sünden erfahren und Kind Gottes werden, Gemeinschaft mit Gott haben. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich bitte dich, komm. An den Orten werden die Verantwortlichen jetzt sagen, wo sie hinkommen können. Auch für sie gilt die Einladung.
Auch wir haben ihn ein Kreuz aus Licht angeschaltet, um ihm die Möglichkeit zu geben, sehr persönlich auch zu antworten. Und diese ausgestreckte Hand Gottes, die auch Ihnen gilt, einzuschlagen. Wenn das Lied gesungen worden ist, Jesus, zu dir darf ich so kommen, werden wir auch hier dieses Gebet sprechen. Wir wollen jetzt miteinander aufstehen und das Lied mitsingen.
Kommen möchte, soll kommen. Das gilt auch für Sie, wenn Sie nicht Deutsch sprechen.
Grenzenlose Kommunikation. Gott will Kommunikation mit uns, Gemeinschaft mit uns. Wir können Ihnen Tipps anbieten, wie man das Gespräch wieder belebt miteinander. Aber vor allem möchten wir Ihnen die Gelegenheit auch heute Abend geben, in Kontakt mit Gott zu treten. Einen ersten Anfang zu machen, das kann geschehen mit einem kleinen Gebet. Und um Ihnen dieses Gebet als Ihr persönliches Gebet auch zu geben, möchte ich es vorsprechen. Und wer es möchte, darf es still für sich im Herzen mitbeten. Jeden Satz. Ich möchte bitten, dass die Mitarbeiter jetzt nach vorne kommen, die dann für Sie da sind, wenn Sie den Mut haben, wenn Sie das Gebet mitgesprochen haben und noch jemanden haben möchten, mit dem Sie noch einmal reden und das festmachen möchten, dann lade ich Sie ein, dass Sie dann hier nach vorne kommen. Gott streckt uns seine Hand entgegen und wir dürfen in die ausgestreckte Hand einschlagen. Und das kann geschehen mit einem Gebet in der Form, wie ich es Ihnen jetzt vorspreche, Satz für Satz. Wer es nicht möchte, braucht es nicht mitzubeten. Aber wer das Verlangen hat, in Kontakt zu Gott zu kommen, der spreche es einfach in der Stille mit. Jesus, ich habe deine Einladung gehört. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben und ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Von heute an will ich mit dir leben, mit allem, was ich bin und habe. Ich danke dir, dass du mich annimmst als dein Kind. Mach du mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen. Ein so schlichtes Gebet kann der Anfang eines ganz neuen Kontakts sein mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Wer das so mit im Herzen gesprochen hat, den lade ich herzlich ein, noch einmal nach vorne zu kommen. Das, was man im Herzen hat, wird eigentlich erst dann richtig fest, wenn man es auch ausspricht. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.